HR2 Kultur. Camino. Religionen auf dem Weg.
Der Extremsportler und Abenteurer Bruno Baumann, heute 65 Jahre alt und in Schliersee daheim, wurde in der Steiermark in Österreich geboren und wuchs auf einem Bauernhof auf. Seine Kindheit in den 1960er Jahren erlebte er als eng, kalt und kleinbürgerlich. Der Großvater Alkoholiker, der Vater Choleriker und gewalttätig gegen die Mutter. Der Zusammenhalt der Familie ist eine Art Zweckbündnis, den damaligen gesellschaftlichen Bedingungen geschuldet. Großes sportliches Talent und Willenskraft lassen Bruno Baumann früh eigene Wege suchen. Die Forschungsreisenden Heinrich Harrer und Sven Hedin werden zu seinen geistigen Ersatzvätern. Ihnen eifert er nach, mit ihnen misst er sich. Die Angst, in Sicherheitsdenken und geistige Unfreiheit zu verfallen, treibt ihn zu immer extremeren Abenteuern. Beim ersten Versuch eines Alleinganges durch die Wüste Gobi gerät er in akute Lebensgefahr. Mit den Jahren werden Baumanns Reisen immer stärker zu Reisen zu sich selbst, auf der Suche nach Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Zunächst katholisch gehört er heute keiner Glaubensgemeinschaft mehr an. Sein Gradmesser für Spiritualität, das sind Herzenswärme und ethisches Verhalten gegenüber Mensch und Natur.
Glaube kommt für mich spürbar an den Tag, wenn man sozusagen die Verbundenheit lebt mit allem, was ist. Das ist zum Beispiel etwas, was ich in der Wüste erfahren habe, was mich zu Tränen gerührt hat. Dieses Einssein mit jedem Sandkorn, dieses Nicht-Getrennt-Sein. Wir trennen ja ständig. Ja, das ist der andere, das bin ich, das bin nicht ich. Ja, das gefällt mir nicht. Wir sind permanent am Trennen. Und dieses Gefühl, dass man mit allem, was ist, verbunden ist, das ist für mich ein enormes spirituelles Erlebnis gewesen, wie ein Funke. Und das ist für mich bedeutsam. Und natürlich versucht man dann eben, das auch umzusetzen und weniger zu urteilen, weniger auszugrenzen, mehr annehmen können. Und natürlich, die Ethik heißt, das Mitgefühl ist schon fast zu schwach, liebevolle Zu- oder Hinwendung, das ist für mich das Wichtige. Wenn man davon etwas leben kann, ist das, meine ich, schon sehr viel. Natürlich war ich getauft und war sozusagen Mitglied der katholischen Kirche und sehr lange eigentlich, weil das für mich jetzt nicht wichtig war. Habe ich jetzt einen Mitgliedsausweis oder keinen? Das war die Institution. Das Spirituelle habe ich dann oft getrennt von der menschlichen Institution und habe mir einfach die Menschen so angeschaut, wie ich jetzt mit ihnen auch in Berührung komme, egal ob sie jetzt vom Glaubensbekenntnis Hindus oder Buddhisten oder Christen sind. Und ich habe dann aber irgendwann einmal beschlossen, nirgendwo eine Mitgliedschaft anzustreben. Weder in einer buddhistischen Gruppierung noch in einer christlichen, sondern das spirituelle Moment, das ist für mich das große Wunder, nach wie vor die Schöpfung. Und es ist für mich jetzt nicht so wichtig zu wissen, wer steht dahinter, sondern das ist für mich was Heiliges. Und manche Religionen wie der Buddhismus, die kennen keinen Schöpfergott, andere haben einen Schöpfergott, aber das ist für mich eine zweitrangige Frage. Das Wichtige ist sozusagen die Ethik, die Gelebte, das Miteinander, die Qualität des Miteinanders und das wirklich Heilige ist eben das Leben und die Schöpfung.
Nach draußen zieht es Bruno Baumann schon als Kind. Das Sitzen in der Schule, dem Lehrer zuhören, interessiert ihn weniger. Selber erkunden, das ist spannend, das will er. So manchen Tag geht er zwar früh aus dem Haus, aber schwänzt die Schule und verbringt die Zeit lieber in der Natur.
Ich war praktisch fast wie jeder andere Junge, außer dass ich natürlich ein paar so kleine Spläne hatte, dass mich die Berge oder die Hügel, damals waren sie nur Hügel, und diese Hügel, natürlich hätte ich gerne gesehen, dass die größer und größer werden. Und natürlich eine riesige Portion Neugier, einfach die nähere Umgebung zu erkunden, immer nachzufragen, was liegt hinter dem nächsten Hügel, das war schon so ein gewisser Impuls da.
Die Flucht in die Natur ist auch eine Reaktion auf die angespannte Atmosphäre zu Hause.
Es war atmosphärisch extrem gestört, es war sehr aggressiv, es war spürbar bis hin zu physischer Gewalt oder die Angst vor physischer Gewalt. Und das hat mich in die Natur. Die Natur war gewissermaßen für mich das Heilende, dort, wo ich eben keine Angst zu haben brauchte und mich geborgen und geschützt gefühlt hat. Und natürlich die Großmutter und ihre Schwester, die meine menschlichen Bezugspunkte waren, aber die ja natürlich auch unter dieser Atmosphäre gelitten haben, weil wir lebten damals 3 Generationen unter einem Dach. Im Erdgeschoss die Großeltern, oben die Eltern und wir Kinder. Mich und meine Schwester. Und daher konnten die sich natürlich auch nicht dieser Atmosphäre entziehen.
Ein unberechenbarer Vater, vor dem alle Angst hatten, wenn er heimkam. Eine Mutter, die dem nichts entgegensetzen konnte. Bruno hilft den Großeltern auf dem Bauernhof, lernt die Landwirtschaft kennen. Er und seine 2 Jahre jüngere Schwester finden innerhalb der Familie Halt bei Brunos Großmutter und deren Schwester.
Die Großmutter war im wahrsten Sinne des Wortes gläubig. Und zwar nicht in der Form gläubig, dass man jetzt eine Art Buchhaltung der Seele betreibt und hingeht, um Strichlisten anzulegen, sondern sie hat diesen Glauben gelebt. Und zwar, das war für mich ein ganz großes Vorbild. Die Ethik, vor allem die Ethik, also das habe ich dann später auch immer wieder hinterfragt. Wie wird der Glaube gelebt? Wie egoistisch oder wie altruistisch. Und sie war wirklich auf dieser altruistischen Seite. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ein simples Gebot. Aber eben das Umsetzen habe ich eben bei ihr wirklich auch gesehen, 1:1. Und das hat mich sehr, hat mich mit großem Respekt natürlich erfüllt. Und ich habe dann auch gesehen, dass sie eben trotz dieser schwierigen Situation in diesem Elternhaus eben durch ihren Glauben eine Stärkung erfahren hat und insofern war sie für mich vorbildlich, auch wenn ich später dann, sagen wir, mit anderen Religionen in Berührung gekommen bin. Aber dann konnte ich auch aus einer verbindenden Sicht das sehen, weil auch im Buddhismus, im anderen, im Nächsten erfährst du dich selbst, dass die Ethik sich nicht so sehr voneinander unterscheidet. Und auch da habe ich dann immer hingeschaut, genauer hingeschaut, wie wird was gelebt. Das ist für mich die Qualität.
Bruno Baumann liebt nicht nur die Natur, sondern ist damals schon sehr sportlich. Er spielt gerne Fußball, entdeckt aber auch noch ganz andere Freunde, nämlich Bücher. In seinem kleinen Dorf in der Nähe von Graz verschlingt er alles, was von der Welt erzählt. Historische Erzählungen, Reiseberichte. Schon beinahe schicksalshaft wird die Begegnung mit Heinrich Harrer, der damals als Vortragsreisender unterwegs ist und von seinen 7 Jahren in Tibet erzählt. Er besucht auch Brunos Klasse. Da ist der 14 Jahre alt. Für Bruno ist klar, so will ich auch leben. Sechzehn Jahre später, als es möglich ist, Tibet zu bereisen, fährt er hin. Da hat er sich schon mit besonders schwierigen Touren und Bergbesteigungen einen Namen gemacht. Baumann erklimmt den Denali, den höchsten und kältesten Berg in Nordamerika und das an sich schon schwierig zu erreichende Karstensgebirge in Neuguinea. Und dann Tibet, das Sehnsuchtsland so vieler Forschungsreisender, mit dem Himalaya eine der begehrtesten Herausforderungen für Bergsteiger.
Und dann kam ich nach Tibet und plötzlich stand ich Menschen gegenüber, die offen, herzlich, freundlich, die jede Emotion in ihrem Gesicht zeigten, offen. Das war eine andere Welt, das hat mich sehr berührt, weil es ja oft dieses Vorurteil gibt, dass Menschen, die in einer harten, in einer Art lebensfeindlichen, und das ist ja Tibet, Umwelt aufwachsen, dass deren Herz versteinert sein würde, dass das vielleicht melancholisch stimmt. Und die Tibeter waren genau das Gegenteil. Dann folgten natürlich von 1985 bin ich ja jetzt jedes Jahr, ich gehe auch heuer wieder, jedes Jahr in Tibet gewesen, mindestens einmal, oft mehrfach.
Bruno Baumann belässt es nicht bei dem ersten überwältigenden Eindruck. Er will wissen, wieso diese Menschen zu so großer Herzenswärme finden, obwohl sie quasi Gäste in ihrem eigenen Land und von den Chinesen dominiert sind. Er begibt sich auf die Spuren des historischen Buddha, besucht alle seine Lebens- und Wirkungsstätten. Heute gilt Bruno Baumann als einer der erfahrensten Tibetreisenden in ganz Europa. Seine besondere Liebe gilt dem als heilig verehrten Berg Kailash.
Viele Berge, besondere Berge,
die wir auf der Erde kennen, sind eben heilige Berge, stehen im Brennpunkt religiöser Verehrung, und das ist weltweit der Fall. Das gibt es in der christlichen Tradition, das gibt es in der jüdischen Tradition, im asiatischen, auch in Südamerika gibt es heilige Berge. Die präkolumbischen Kulturen kennen solche. Und für mich, nachdem ich viele, viele dieser besonderen Berge gesehen habe, die in diesem Brennpunkt religiöser Verehrung rücken, war für mich die ursprüngliche Religiosität, die Menschen zu dem Berg gebracht haben, sozusagen das Elementare, das von diesem Berg ausgeht. Berg ist vielleicht etwas, was den Menschen die allerersten religiösen Gefühle eingeimpft hat. Denn vom Berg kommt das Wasser, das lebensspendende Wasser. Von dort kommen die Flüsse, von denen wir alle abhängig sind. Am Berg entsteht das Wetter. Der Berg lebt und atmet, pulsiert fast wie ein lebendiger Organismus. Der Berg bietet unzähligen Lebewesen, Tieren auch, Nahrung und Schutz. Und darin besteht für mich die Größe eines Berges heute.
Bruno Baumann ist nicht der Einzige, der von Tibet schwärmt. Angelika Bauer ist Vorstandsmitglied des Drikung-Garchen-Instituts in München. Es ist ein Zentrum der Drikung-Kagyü-Tradition des tibetischen Buddhismus unter der spirituellen Leitung von seiner Eminenz Garchen Rinpoche. Das Institut ist eines der wichtigsten Zentren für Menschen aus Deutschland und aus ganz Europa, die sich für Tibet und den tibetischen Buddhismus interessieren.
Das sind Leute, die sind aus München, auch von weiter weg, die einfach dieses Interesse für tibetischen Buddhismus entdeckt haben. Ja, sicher ist der Dalai Lama eine Galionsfigur, der ja auch einfach ein Symbol für Frieden in der Welt, für religiösen, für spirituellen Frieden ist, für ein gutes Miteinander der Menschen und auch natürlich der Natur, das ist ja ein ganz großes Thema auch. Also der Dalai Lama, der hat da ganz viele Leute auch beeindruckt und angezogen.
Es kommen Menschen, die nach einem spirituellen Weg suchen. Tibetischer Buddhismus ist ein Lernweg, ein Stufenweg. Mit dem kontinuierlichen Lernen kommen immer tiefere Einsichten. Geduld ist gefragt. Das Zentrum ist offen für alle Menschen, auch für Besucher, die sich hier einfach nur wohlfühlen.
Ja, wie ein älterer Herr aus Ostafrika, der immer wieder zu uns kommt und der dann auch mal gesagt hat, er sagt, ich verstehe das alles nicht, was ihr hier singt und was ihr sagt, ich verstehe das nicht, aber ich spüre das und ich komme, weil bei euch ist Frieden und ich komme einfach nur, um dabei zu sitzen. Und das macht er seit Jahren. Und ja, so gibt es sicher einige, die einfach nur kommen, um hier einfach in dieser Energie zu sein.
Ein ganz besonderer Ort, zu dem Bruno Baumann bei seinen Reisen immer wieder zurückkehrt, ist für ihn der Kailash in Tibet. Er wird als heiligster Berg weltweit verehrt. Die Ernsthaftigkeit, mit der die Pilger diesen Berg umrunden, anstatt ihn zu besteigen, hat auch Bruno Baumanns Sichtweise nachhaltig verändert.
Der Pilger geht eben mit einer anderen Geisteshaltung dorthin. Und letztendlich, glaube ich, ist es nicht der Berg, der sozusagen die Ausstrahlung bewirkt, sondern es sind die gleichgerichteten Gedanken der Pilger, die sozusagen dort eine Atmosphäre schaffen, die man als besonders wahrnimmt, auch als Außenstehender, auch als Rationalist. Ich habe viele Menschen mitgenommen zum Berg Kailash in Tibet und habe dort gesehen, dass sie davon berührt und angerührt werden, von dieser Energie. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt zu einem Berg hingehe als Schaulustiger, als Tourist, um irgendein exklusives Reiseerlebnis abzuhaken oder um einen Berg zu besteigen oder sozusagen mit der Hingabe eines Pilgers, um sich mit diesem Berg auszutauschen.
Auch Angelika Bauer, die selbst noch nie in Tibet gewesen ist, wird immer wieder danach gefragt, was es denn nun ist, was die Menschen hier so an Tibet fasziniert.
Tja, was ist das? Es ist doch so, dass Tibet, ja, jetzt ganz konkret gesprochen, es ist einfach das Hochland, es ist eine Riesenfläche, die so direkt unterm Himmel liegt, ja, wo also wirklich die Verbindung zwischen Erde und Himmel ganz unmittelbar ist. Da ist halt auch so ganz viel uraltes Wissen da, das wir auch bei uns finden können. sofern noch vorhanden, sofern nicht in den Hexenverfolgungen und so weiter alles kaputt gemacht worden ist, an uraltem Wissen.
Den großen Forschungsreisenden der Geschichte zu folgen, ihren Erkenntnissen nachzuspüren, ihre faszinierenden Reiseberichte auch quasi zu überprüfen, das treibt Bruno Baumann immer weiter an. Auf den Spuren Marco Polos entdeckt er seine Liebe für die Wüste. 1996 startet er ein weiteres riskantes Vorhaben. Nach Jahren begleiteter Touren mit Karawanen will er die Solo-Durchquerung eines besonders schwierigen Teils der Wüste Gobi schaffen, nur mit einem GPS-Gerät als Unterstützung und einem Wasservorrat, den er selber tragen kann. Aber er verschätzt sich. Sein Körper reagiert stark auf die Hitze.
Es ging ja praktisch um Stunden letztendlich. Und die Dehydration findet ja immer statt, egal was ich in der Wüste tue. Ich verbrauche meine Lebensbasis bei jedem Atemzug. Und dieses Damoklesschwert, auch dieses Schmerzvolle, weil das Verdursten ist eben peinigend. Und die Ängste, die damit einhergehen, jetzt lebendig zu vertrocknen, gegen diese Ängste musste ich ja ankämpfen. Mit allen zu Gebote stehenden Mitteln.
Auf seinen Erkundungstouren zur Vorbereitung der Solo-Durchquerung hatte Bruno Baumann an einer ganz bestimmten Stelle ein Ehepaar in der Wüste gefunden, die dort lebten, mit einem kleinen Brunnen und einem Obstgarten. Die Position der Oase hatte sein GPS-Gerät aufgezeichnet. Um sie wieder zu finden, muss er 400 Meter hohe Sandberge überwinden und hofft bei jeder Kammüberquerung darauf, dass sich der rettende Brunnen und seine Bewohner endlich zeigen. Nicht wissend, ob überhaupt jemand zu Hause ist, ob der Brunnen noch existiert und auch mit der Angst, ob sein GPS-Gerät fehlerfrei funktioniert. Bruno Baumann muss all seine mentale Durchhaltekraft einsetzen, die Angst vor dem Verdursten verdrängen und stattdessen mit klaren Bildern den Siedler, sein Haus und den Brunnen visualisieren. Baumann gerät zum allerersten Mal wirklich an seine physischen Grenzen. Er hat Todesangst.
Ich hatte ja vorher nicht wirklich eine Gefahr, eine Lebensgefahr in meinem Leben. Ja, da war in Alaska, wo ich dann Erfrierungen hatte am McKinley. Aber das war also diese wirklich direkte Lebensgefahr, wo man schon spürt, es hat auch mit Ausweglosigkeit zu tun. Wenn man jetzt mitten in der Wüste steht und macht auch keinen Tropfen Wasser mehr. Und man hat sich bis zu dem Verbrauch des allerletzten Wassertropfens so auf Entzug gesetzt, man hat so geknausert, dass man den allerletzten Wassertropfen bis zum letzten Moment hinauszögert. Dann ist man, wenn man den verbraucht hat, ist man schon an der Schwelle des Verdurstens. Und da wusste ich natürlich ganz klar, du kannst nicht mehr als 2 Tage her, sagen wir, überleben. Und mein GPS-Gerät hat mir gesagt, so und so viele Kilometer ist es bis zu diesem Punkt. Und dann kommt natürlich all diese Ängste, die provozieren ja Gedanken. Was ist jetzt, wenn es diese Wasserstelle nicht mehr gibt? Was ist jetzt, wenn du diese Wasserstelle nicht findest? Was ist, wenn die Amerikaner das GPS-System unscharf machen? Weil sie sich militärisch bedroht fühlen, zum Beispiel. Ich war ja von diesem Gerät abhängig, mehr oder weniger. Ich durfte mir ja keine Umwege mehr leisten. Diese letzten Kilometer waren ein unglaublicher Willensakt, aber auch ein mentaler Akt, jetzt gegen dieses Verzweifeln anzukämpfen und nicht jetzt den Ängsten die Macht zu geben, dass man praktisch jetzt große Fehler macht. Und als ich dann tatsächlich da oben stand an diesem Kamm und hinunterblickte, und ich kannte diese Senke ja aus dem FF, auch weil ich die Bilder mir immer wieder visualisiert hatte, dann hatte ich von oben in einem einzigen Blick sehen können, was Sache ist. In einem Blick konnte ich sehen, da steht das Haus, das sind die Bäume. Dort drinnen wusste ich, da ist der Brunnen, daneben ist ein kleiner Gemüsegarten, auch von Bäumen beschützt. Und dann sah ich das Haus und was das Allerwichtigste war, ich sah vor dem Haus ein paar Tiere stehen. Und zwar nicht irgendwelche Kamele, die hätten auch dort rumstehen können, sondern es waren Esel und es war ein Wagen dort zu sehen. Und dann lief ich da runter und sah, wie jemand, ein Mensch, sich diesem Haus näherte. Und das war natürlich ein irrer Freudenschrei, den ich da oben ausgestoßen habe.
Obwohl der Siedler und seine Frau sich nicht erklären können, woher Bruno Baumann ohne Karawane und inzwischen auch ohne Wasser gekommen ist, und sich zudem sprachlich mit ihm nicht verständigen können, nehmen sie den Verdurstenden auf, schaffen es, ihn innerhalb 3 Tage ins Leben zurückzuholen. Ein zutiefst menschliches Verhalten und vielleicht das, was Bruno Baumann gesucht hat. Diesen Soloversuch muss er natürlich abbrechen. Es wird weitere ausführliche Erkundungen, weiteres Training brauchen, bis er 7 Jahre später, 2003, wieder einen Versuch wagt, der dann von Erfolg gekrönt sein wird. Bruno Baumann ist der erste Mensch der Welt, der diesen besonders schwierigen Teil der Wüste Gobi im Alleingang bezwingt. Am 10. Januar 2020 hat er seinen 65. Geburtstag gefeiert. Eine Familie hat er nie gegründet, dafür hätte er seinen Lebensstil zu sehr verändern müssen. Aber seine Partnerinnen sind oft mit ihm gemeinsam unterwegs gewesen. Bruno Baumann unterstützt finanziell Kinder in den Ländern, die er bereist, und ermöglicht ihnen dadurch höhere Bildungschancen. Sein großes Thema ist aber inzwischen der Umgang mit unseren Ressourcen, die Veränderung der Natur. Bruno Baumann war zu Zeiten in den entlegensten Gegenden der Erde, als dort noch kein Tourist oder Influencer mit Smartphone auftauchte. Trotzdem war auch schon damals die Natur in Veränderung.
Damals in den 90er Jahren hatte ich ein Bild dabei vom Erstbesteiger dieses Ruwenzori, von einem italienischen Grafen, Luigi Amadeo di Savoia. Und ich habe mir denselben Standpunkt gesucht wie er und habe dieses alte Schwarz-Weiß-Bild genommen und habe dann gesehen, die Gletscher, die Veränderungen von 1907 bis 1991. Und wenn ich das jetzt anschaue, also sozusagen das Abschmelzen der Gletscher, oder wenn ich jetzt, Klimawandel wird ja immer eher mit den Polen in Verbindung gebracht, dass hier das sozusagen das Gravierendste stattfindet. Sicherlich, wenn die Pole abschmelzen, der Meeresspiegel steigt und große Küstenstädte, Inseln verschwinden werden. Aber ich habe jetzt viele Dinge gesehen, die man zunächst einmal nicht mehr als Folgen des Klimawandels wahrnimmt. Beispielsweise, dass es jetzt im Himalaya die ersten Dörfer gibt, die aufgelassen, die preisgegeben werden müssen, weil es kein Wasser mehr gibt, weil diese Dörfer von Gletschern abhängig sind, die heute nicht mehr existent sind. Also dass Erderwärmung, wenn die sich fortsetzt, werden eben diese Eisgipfel nur noch in alten Fotos und in Legenden leben können. Dann natürlich auch Gebiete, die geopolitisch wichtig sind, heiß umkämpft, aber gleichzeitig natürlich auch Teil der großen globalen Veränderungen, die ich jetzt über 3 Jahrzehnte, fast 4 Jahrzehnte wahrgenommen habe. Der Monsun zum Beispiel, als ich in den 80er Jahren in den Himalaya reiste, da kam der Monsun fast wie der Pendelschlag einer Uhr. Im letzten Sommer hat der Monsun 1,5 Monate länger gedauert als gewöhnlich. Das sind ganz große, verheerende Folgen für die Menschen dort. Ich meine, wir haben alle individuell sozusagen eine individuelle Verantwortung. Das heißt, in meinen Möglichkeiten, in meinen publizistischen Möglichkeiten, mache ich das natürlich in den Büchern, in den Filmen, die ich jetzt vielleicht in Zukunft machen werde über den Pamir. Da wird es ein Thema sein und in den Vorträgen sowieso. Klar, das war schon immer Teil, sagen wir, meiner Kommunikation, meiner Erfahrungen. Da ging es ja nie jetzt ein reines Abenteuervortrag, sondern da spielte immer die Kultur, die natürlich auch die politische Ebene, weil die ja das Leben der Menschen mitbestimmt, weitgehend eine Rolle. Das heißt, ich habe diese Sachen immer ganzheitlich angesehen, das Miteinander verwoben sein und nicht jetzt einen Splitter herausgenommen. Und das ist natürlich mit zunehmendem Alter, mit dem zunehmenden Mehr an Erfahrung, mit der Möglichkeit, Entwicklungen über längere Zeit zu beobachten, zu erspüren, zu sehen, in welche Richtungen das läuft und da die Stimme zu erheben. Das habe ich immer schon gemacht, wo ich das Gefühl habe, dass ich hier etwas sagen muss, weil ich eben das aus der eigenen Erfahrung resultiert, ohne dass ich jetzt dafür einfach jetzt andere Quellen mir zunutze mache, sondern ich rede über das, was ich mit eigenen Augen gesehen habe und das ist dann das für mich ein gewissen Wahrheitsgehalt.
Bruno Baumann ist weiter unterwegs mit Vorträgen über seine Erlebnisse. Er ist stolz darauf, nur von Veränderungen und Prozessen sprechen zu können, die er selbst gesehen hat, selbst beurteilen kann. Als Forschungs- und Vortragsreisender ist der Abenteurer und Extremsportler inzwischen zu einem aktiven Mahner für die Bewahrung unserer Schöpfung geworden. Er versteht die Zusammenhänge von Natur und Mensch und ist vor allem ein Menschenfreund.